Die Aktuelle Stunde ist beendet. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 3a und 3b, Beratung mehrerer Vorlagen zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes. Im Anschluss an die Aussprache werden wir mehrere namentliche Abstimmungen durchführen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 1,5 Stunden vorgesehen. Diese Zeit soll nach dem Stärkeverhältnis der Unterzeichner der Vorlagen verteilt werden. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner das Wort dem Kollegen. Der Rednerin Ilse Falk.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, stellen Sie sich zu Beginn dieser nicht einfachen Debatte vor, Sie als werdende Mutter oder Sie als werdender Vater sind voller Vorfreude, weil aus Ihrer Partnerschaft eine Familie werden wird, oder freuen sich als Eltern auf ein weiteres Kind. Sie erwarten ein Wunschkind und die Mutter nimmt regelmäßig, womöglich gemeinsam mit dem Vater des Kindes, die Schwangerschaftsvorsorge wahr. Und dann eines Tages, die Schwangerschaft ist schon über die 12. Woche oder gar 22. hinaus und das Kind wäre bereits außerhalb des Mutterleibes lebensfähig, werden Sie konfrontiert mit einem Untersuchungsergebnis, das signalisiert, dass irgendetwas mit dem Kind nicht in Ordnung ist. Plötzlich bricht eine Welt für Sie zusammen. Es wird dunkel oder neblig im Kopf und jedes logische Denken setzt aus. So beschreiben sich Frauen, die eine solche Schocksituation erlebt haben. Sie reagieren mehr oder weniger mechanisch, um das Vage nicht in Ordnung abzuklären, und viel zu häufig setzt nach der Diagnose einer eventuellen Behinderung des ungeborenen Kindes ein Automatismus ein, der schnell dazu führt, dass Frauen zu einem Schwangerschaftsabbruch gedrängt werden. Sie entscheiden sich übereilt für einen Spätabbruch und merken erst zu spät, dass diese Entscheidung nicht trägt. 3 Dinge sind deshalb unabdingbar, damit Mutter und Vater eine gut bedachte Entscheidung für sich und ihr Kind treffen können. Erstens braucht die Mutter die Nähe und Begleitung eines vertrauten Menschen. Zweitens braucht sie das Angebot verständnisvoller fachlicher Beratung. Und drittens braucht sie Zeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, den ersten Punkt kann Politik nicht regeln. Aber die beiden anderen Voraussetzungen können wir sehr wohl in das Schwangerschaftskonfliktgesetz aufnehmen. Und deshalb bin ich froh, dass wir heute nach einer langen Zeit schwieriger und manchmal heftig geführter Diskussionen die Chance haben, zu einem guten Abschluss zu kommen. Haben doch alle, die sich an dem Diskussionsprozess beteiligt haben, ein gemeinsames Ziel verfolgt. Frauen und ihren Partnern wirkungsvoller als bisher Beratung und Hilfe im kaum lösbaren Konflikt anzubieten. Schon bei der ersten Lesung zeigte sich, dass die 3 Gesetzentwürfe Kauderschmidt-Singhammer, Griese, Göring-Eckardt, Nahles und Lenke, Laurisch-Flach eng beieinander liegende Vorstellungen über die Mittel zur Erreichung des gemeinsamen Ziels hatten. Ich bin dankbar und erleichtert, dass es gelungen ist, diese 3 Entwürfe zu einem gemeinsamen zusammenzuführen. Dabei waren alle Beteiligten bereit, einen Teil ihrer Vorstellungen aufzugeben und Kompromisse zu schließen. Wesentlicher Schwerpunkt in diesem gruppenübergreifenden Gesetzentwurf, für den ich hier spreche, ist die Umsetzung der Forderung nach guter Beratung. Wir greifen ihn auf, indem wir einen gewissen Druck auf Ärzte und Ärztinnen festschreiben, noch stärker auf die Schwangere in großer Bedrängnis zuzugehen, sich in ihre Situation einzufühlen, ihr die Hand zu reichen, um mit ihr und ihrem Partner gemeinsam herauszufinden, ob und wie auch mit einem kranken oder behinderten Kind ein glückliches Leben gelingen kann. Viele machen das bereits mit großer Sorgfalt, aber wir hören auch immer wieder von dramatisch anderen Erfahrungen und dem wollen wir begegnen. schriftliche Informationsmaterialien, medizinisch-fachliche Beratung, gegebenenfalls unter Hinzuziehung von mit der Schädigung erfahrenen Kollegen und der Hinweis auf bzw. die Vermittlung in psychosoziale Beratung sind als Pflicht für den Arzt, für die Ärztin festgeschrieben, werden aber ganz klar abhängig gemacht von der freien Entscheidung der Schwangeren, dieses Gebot auch in Anspruch nehmen zu wollen. Uns hier Zwangsberatung zu unterstellen, ist einfach unredlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das zweite wesentliche Element unseres Gesetzentwurfs ist die Antwort auf die Forderung nach mehr Zeit für den Klärungsprozess. Hier fehlt mir schlicht und ergreifend das Verständnis für die heftigen Angriffe auf unseren Vorschlag. Selbst wenn die Diagnose eine Befürchtung bestätigt und eine bereits gemachte Erfahrung wiederholt, brauche ich doch Zeit, um die Realität zu erfassen. Deshalb hier noch einmal klar und deutlich: Wir wollen, dass eine mindestens dreitägige Bedenkzeit nach der Diagnose und vor der schriftlichen Feststellung der Indikation eingehalten wird. Nicht kürzer, aber bei Bedarf so lange wie gewünscht. Ausnahme, wenn eine akute Gefahr für das Leben der Schwangeren besteht. Geben wir doch den werdenden Eltern das Signal, in Ruhe über ihre Situation nachdenken zu können, um dann gut informiert und gut bedacht eine Entscheidung zu treffen, die ein ganzes Leben trägt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Kürze der Redezeit habe ich mich beschränkt auf zwei der für uns wichtigen Aspekte. Die Kolleginnen und Kollegen nach mir werden weitere wichtige Punkte benennen. Ich bitte Sie deshalb, alle Argumente gut abzuwägen, zu versuchen, sich in die Situation der werdenden Eltern zu versetzen, die vor einer Entscheidung stehen, in der es um Leben und Tod geht, und am Ende eine gute Entscheidung zu treffen, indem Sie dem gruppenübergreifenden Gesetzentwurf Ihre Stimme geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das Wort hat jetzt die Kollegin Christel Hummel.
Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, wir beenden heute eine lange und intensive Debatte. Und ich danke allen, ausnahmslos allen, die sich konstruktiv beteiligt haben, eine Lösung für Frauen in Konfliktsituationen während einer Schwangerschaft zu finden. Ich danke den Kollegen und Kolleginnen, allen, den Ärzten, den Ärztinnen, den Verbänden und ich danke den Juristen und Juristinnen und den Praktikerinnen und Praktikern in den Beratungsstellen für ihre inhaltliche Zuarbeit. Denn erst dadurch ist es möglich geworden, einen zweiten Gesetzentwurf heute vorzulegen, über den es auch zu entscheiden gilt. Jeder einzelne Abgeordnete hat heute die Chance, eine klare Entscheidung über zwei Gesetzesvorlagen zu treffen. Eine Gesetzesvorlage, die in der Öffentlichkeit Singhammer-Griese-Vorschlag und andere genannt wird, und ein Vorschlag, der in der Öffentlichkeit Humme, Emigatschewe-Gerig und andere genannt wird. Worüber, liebe Kollegen und Kolleginnen, entscheiden wir heute? Was ist der entscheidende Unterschied zwischen den Gesetzesvorlagen, die heute zur Abstimmung stehen? Ich konzentriere mich auf drei wesentliche Unterschiede. Drei Unterschiede, die erstens betreffen die Beratung, zweitens die Bedenkzeit und drittens die Regelung der Ordnungswidrigkeiten. Liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen, wie regeln wir die Beratung? Wir möchten mit unserem Gesetz die Frauen unterstützen, indem wir die Beratung sehr früh ansetzen. So früh, nämlich vor der vorgeburtlichen Untersuchung. Und das machen wir in zwei Punkten. Erstens, wir möchten die Frauen informieren über ihren heute schon bestehenden Rechtsanspruch im Schwangerschaftskonfliktgesetz, denn häufig wissen Frauen gar nicht, dass sie diesen Rechtsanspruch haben. Wir machen das zusammen mit dem Mutterpass. Und damit erfüllen wir uns eigentlich eine langjährige Forderung nach stärkerer Vernetzung zwischen Arztpraxen und Beratungsstellen. Zweitens verpflichten wir die Ärzte, eine bessere Beratung über Chancen und Risiken von vorgeburtlichen Untersuchungen durchzuführen. Das scheint uns sehr wichtig. Eine Frau soll sich gut informiert entscheiden können, welche vorgeburtlichen Untersuchungen sie machen lassen möchte und ob sie gar auf eine weitergehende vorgeburtliche Untersuchung verzichtet. Denn wenn es uns wichtig ist, und das schwingt ja immer mit, behindertes Leben zu schützen, dann ist es das Recht auf Nichtwissen als wichtige Voraussetzung in unserem Gesetz. Bessere Informationen und Beratungen zu Beginn der Schwangerschaft und vor den vorgeburtlichen Untersuchungen fehlen in dem Gesetzentwurf Singer-Margriese völlig. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, wir verbessern natürlich genauso, Frau Falk, wie Sie es gerade gesagt haben, die Beratungssituation auch dann, wenn ein Befund vorliegt beim ungeborenen Kind und bei der Schwangeren. Beides muss man ja zusammen sehen. Wir verpflichten auch dann den Arzt, die Schwangeren nochmals darauf hinzuweisen, dass sich in einer schwierigen Situation Hilfe und Unterstützung in einer unabhängigen Beratungsstelle einholen kann. Dabei ist für uns zentral natürlich genauso wie für Sie. In allen Fällen der Beratung setzen wir auf Freiwilligkeit, denn wir wissen, nur eine freiwillige Beratung wird tatsächlich angenommen. Ich komme nun zu dem Punkt, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der in der Öffentlichkeit die größte Aufmerksamkeit gefunden hat, nämlich die Frage, wie sieht die Bedenkzeit aus? Wir legen gesetzlich fest, dass der Arzt zwischen dem Befund und der medizinischen Indikation eine ausreichende Bedenkzeit in der Regel mindestens 3 Tage sicherstellt. Wir machen damit die 3 Tage zur Regel, lassen aber Ausnahmen zu. Warum? Wir sind überzeugt davon, dass der Gesetzgeber eine Öffnung für Härtefälle vornehmen muss. Alles andere würde die Notsituation der in Konflikt geratenen Frauen unnötig verschärfen. Was kann eine solche Notlage sein? Eine solche Notlage kann eintreten, wenn, wie in der Anhörung vorgetragen, zum Beispiel eine zweite Schwangerschaft mit dem gleichen Gendefekt auftritt wie bei der ersten und erneut eine Schwangerschaft abgebrochen werden muss. Diese betroffene Frau beschäftigt sich seit Monaten, vielleicht seit Jahren, mit der Frage, was passiert, wenn dieser traurige Fall ein zweites Mal eintritt. Braucht diese Frau zwingend gesetzlich zusätzlich 3 Tage oder mehr Bedenkzeit? Was ist, wie zum Beispiel in einem anderen Fall, wenn das Kind ohne Hirn, ohne Lunge definitiv nicht überlebensfähig ist, aber eine aktuelle Lebensgefahr der Mutter nicht besteht? Muss ich ihr zwingend gesetzlich 3 Tage und mehr Bedenkzeit aufbürden? Wir meinen, das ist grausam. Wir müssen für unterschiedliche, schwere, individuelle Schicksale eine entsprechend flexible gesetzliche Regelung vorsehen. Wir sind überzeugt, zusätzlicher Druck hilft Frauen und Paaren in dieser Notlage überhaupt nicht. Und wir regeln, das ist der 3. Punkt, den ich ansprechen möchte, in unserem Gesetz keine Bußgeldandrohung. Wir haben in allen Anhörungen seit 2005 deutlich gehört, dass die Ärzte in der Mehrheit sich verantwortungsvoll verhalten. Dürfen wir alle Ärzte unter Generalverdacht stellen? Wir meinen nein. Dürfen wir mit der Androhung eines Bußgeldes das Vertrauen zwischen Arzt und Patientinnen unterhöhlen? Auch dafür sagen wir nein. Ich denke, ein Bußgeld ist überflüssig, denn Ärzte, die ihre Pflicht verletzen, sind heute schon in einem sehr scharfen Gesetz, im Strafgesetzbuch, mit einer Freiheitsstrafe oder mit einem Bußgeld bedroht. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, ich bedanke mich bei all denen von Ihnen, die uns für unseren Gesetzentwurf ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Und ich werbe und Unterstützung für unseren Weg bei all denjenigen von Ihnen, die das bislang noch nicht gemacht haben. Wir haben heute zu entscheiden, welche Art von Regelungen wir für emotionale Grenzsituationen in einer Vielzahl trauriger Einzelschicksale treffen wollen. Dabei müssen wir heute die Frage beantworten, dürfen wir Ärztinnen und Ärzten sowie den betroffenen Frauen in diesen Grenzsituationen rigide und starre Regeln vorschreiben? Können wir als Gesetzgeber allen traurigen Einzelschicksalen gerecht werden, wenn wir das gleiche Schema von Regelungen für alle Fälle vorschreiben? Unsere Antwort lautet nein. Der Gesetzgeber muss Raum lassen für das Ermessen von Ärztinnen und Ärzten. Er muss vor allem Raum lassen für einen menschlichen Umgang mit Einzelfällen. Das ermöglicht unser Gesetzentwurf. Deshalb bitte ich um Ihre Stimme.
Das Wort hat jetzt die Kollegin Dr. Kirsten Thackmann.
Herr Präsident, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, sagen wir ehrlich und offen, worum es heute wirklich geht. De facto soll mit beiden Gesetzentwürfen der Kompromiss zum Schwangerschaftsabbruchrecht von 1995 aufgekündigt werden, und zwar auf Kosten der betroffenen Frauen und der Fachärzteschaft. Statt die 95er-Regelung mit uns gemeinsam gegen die Verschärfung durch Kollegen Simhammer und Co. zu verteidigen, haben leider Kolleginnen der SPD, der Grünen und der FDP unter hohem Druck der eigenen Fraktion nun leider einen ebenso inakzeptablen Gesetzentwurf vorgelegt. Dabei war die Anhörung im Ausschuss sehr eindeutig. Es gibt keinen Grund zur Gesetzesänderung. Und das sagten vor allem die, die es wirklich wissen müssen, nämlich die Beratungsorganisationen. Angeblich soll mit den Gesetzentwürfen der Beratungsanspruch bei Schwangerschaftskonflikten sichergestellt werden. Nur dieses Recht auf Beratung gibt es seit 1995. Wenn dringender Handlungsbedarf besteht, dann an ganz anderer Stelle. Die Länder haben zwar die Pflicht, die Beratungseinrichtungen zu finanzieren und dafür zu sorgen, dass es eine wohnortnahe Beratung gibt. In der Realität sind die dafür erforderlichen Angebote jedoch derzeit weder kostenfrei noch flächendeckend erreichbar. Das Rote Kreuz hat in Brandenburg gerade Alarm geschlagen, weil die Finanzierung seit 2007 nur noch zu 80% aus Landesmitteln erfolgt, stehen Beratungsstrukturen vor dem Aus. Und angesichts dieser Situation soll heute die Beratungspflicht mit Strafandrohung an die Ärzteschaft beschlossen werden. Ich nenne das scheinheilig. Und scheinheilig ist auch, dass die Diskussion über Beratungs- und Unterstützungsangebote genau dann endet, wenn es eine Entscheidung für die Schwangerschaft gegeben hat. Die Familien brauchen aber auch eine Unterstützung danach, wenn das Leben dann wirklich losgeht. Gerade da fehlt es an Angeboten, gar nicht zu reden an integrativer Kinderbetreuung oder schulischer Bildung. Die beiden vorliegenden Gesetzentwürfe lehnt die Linke ab, weil sie den Paragraphen 218a deutlich verschärfen. Für Schwangerschaftsabbrüche mit medizinischen Gründen soll eine faktische Pflichtberatung neu eingeführt werden. Die aber hat der Gesetzgeber 1995 ausdrücklich nicht vorgesehen. Offensichtlich unterscheidet sich das Frauenbild der Linken von dem anderer Fraktionen. Wir sind davon überzeugt, dass Frauen auch in schwierigen Konfliktsituationen nicht vor sich selbst geschützt werden müssen. Sie brauchen stattdessen Unterstützung durch eine vertrauensvolle, ergebnisoffene und kostenlose Beratung. Die Gesetzentwürfe wollen dagegen Gesprächs- und Mitwirkungsbereitschaft mehr oder weniger erzwingen. Daran ändert auch nichts, wenn die Dokumentationspflicht für Ärztinnen im Singhammer-Entwurf jetzt nur noch in der Begründung steht. Die erzwungene dreitägige Bedenkzeit, noch mal zu betonen, das ist eine Bedenkzeit für die Ärzte, nicht für die betroffenen Frauen, zwischen Diagnose und Feststellung der gesetzlichen Voraussetzung für einen Abbruch, sendet ein bedrohliches Signal an die Ärzteschaft. Wer Abbrüche vornimmt, entscheidet unter hohem Risiko. Unter diesem Druck verringert sich die Bereitschaft, Abbrüche überhaupt vorzunehmen. Und das ist wohl auch das eigentliche Ziel der Gesetzentwürfe. Nur, das spitzt die ohnehin schwierige Situation der betroffenen Frauen und ihrer Familien weiter zu. Die Folge wird ein Ausweichen in Länder sein, die liberalere Regelungen haben. Wir bleiben dabei. Es wird zu jedem Zeitpunkt eine Entscheidung der Frau sein und auch sein müssen, eine Schwangerschaft auszutragen oder nicht. Der Gesetzgeber muss sichere und legale Rahmenbedingungen schaffen. Dazu gehört für uns zuallererst, erstens, die Durchsetzung des Rechtsanspruches jeder Schwangeren auf medizinische und psychosoziale Beratung. Sie muss umfassend, vertrauensvoll und ergebnisoffen sein. Und das gilt für jede Phase der Schwangerschaft. Und zweitens, wir brauchen die Sensibilisierung und Qualifizierung von Ärztinnen und dem Klinikpersonal für Schwangerschaftskonfliktlagen, insbesondere vor und nach der Diagnosestellung. Darüber hinaus müssen wir in Zusammenarbeit mit den Ländern Rahmenbedingungen schaffen für Kinder mit Handicap und ihre Eltern um die Rahmenbedingungen für Kinder mit Handicap und ihren Eltern deutlich zu verbessern. Die Linke, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wäre sehr dafür, wenn wir gemeinsam wirklich etwas für Schwangere in Konfliktsituationen tun würden. Nur die Verschärfung des 218a ist der falsche Weg. Hören Sie auf, Schwangere und Ärzteschaft unter einen Generalverdacht zu stellen. Der Gruppenantrag aus den Reihen der Linken geht sehr ausführlich und sehr verantwortungsvoll auf die vielschichtigen Probleme rund um die Schwangerschaftskonfliktsituation ein. Deshalb kann man ihm eigentlich nur zustimmen. Vielen Dank.
Das Wort hat die Kollegin Kerstin Friese.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen und wir sollten uns in dieser Debatte darauf konzentrieren, wie wir Frauen in einer schwierigen Konfliktsituation am besten helfen können und nicht neue Ängste oder Unterstellungen schüren, die nicht stimmen. Im Mittelpunkt unserer Bemühungen, und da bedanke ich mich sehr herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir viele, viele sehr intensive Gespräche in den letzten Wochen und Monaten geführt haben, im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht, wie wir Frauen helfen können. Und ich will die Situation noch einmal vor Augen halten, um die es hier geht. Wir sprechen über Schwangerschaften nach der 12. Woche, bei denen die Entscheidung für das Kind schon gefallen ist. Schwangerschaften, in denen bei einer Untersuchung eine eventuelle Behinderung des Kindes festgestellt wurde. Und in dieser schwierigen Situation, die werdenden Eltern freuen sich auf das Wunschkind und müssen mit der Situation nun umgehen, dass dieses Kind behindert sein kann, eventuell sogar schwer behindert und vielleicht heißt die Diagnose sogar nicht lebensfähig. Und in all diesen Fällen müssen wir dafür sorgen, dass die Betroffenen, dass die Schwangeren, aber auch beide Eltern die bestmögliche Unterstützung erhalten. Unsere Gruppe, die einen eigenen Gesetzentwurf zuerst eingebracht hat, hat sich auf einen neuen gruppenübergreifenden Gesetzentwurf verständigt, weil wir daran unsere wichtigsten Punkte wiederfinden. Eine bessere Beratung und Unterstützung der betroffenen Frauen und eine Bedenkzeit. Das Ziel dieses gemeinsamen Gesetzentwurfs ist es, dass betroffene Frauen eine Entscheidung fällen können, mit der sie später leben können. Und dafür brauchen sie Zeit und Ruhe ohne Druck. Und dafür brauchen sie eine gute psychosoziale Beratung. Wichtig ist in unserem Gesetzentwurf, die Ärztinnen und Ärzte werden verpflichtet, die Frauen ergebnisoffen zu beraten, sie in eine psychosoziale Beratung zu vermitteln und zu Selbsthilfegruppen oder Eltern behinderter Kinder. Die Ärztinnen und Ärzte verpflichten wir dazu, die Frauen können aber, das ist wichtig, diese Beratung ablehnen. Die Ärzte haben also Pflichten, die Frauen haben Rechte. Und gerade in dieser schwierigen Situation, über die wir hier sprechen, ist es bislang nicht gesichert, dass Frauen eine psychosoziale Beratung wahrnehmen können. Eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung besagt, dass nur ein Fünftel der Frauen, die mit einem pathologischen Befund konfrontiert werden, also mit einer eventuellen Behinderung ihres Kindes beraten werden. Auch das haben wir in der Anhörung gehört, die übrigens sehr deutlich gezeigt hat, dass hier Änderungsbedarf besteht. Unser zentrales Anliegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, unser zentrales Anliegen ist es, diesen schleichenden Automatismus zu durchbrechen, der die Diagnose einer eventuellen Behinderung sehr schnell zu einer Empfehlung zum Abbruch der Schwangerschaft werden lässt. Und damit unterstelle ich ausdrücklich nicht allen Ärztinnen und Ärzten, dass sie so beraten. Aber wir wissen aus Studien, aus Fachgesprächen, aus der Anhörung im Bundestag und auch aus den Berichten von Betroffenen, dass diese Tendenz vorhanden ist. Und uns hat bewegt, dass europaweit, für Deutschland gibt es da keine genauen Zahlen, über 90% der Kinder mit Down-Syndrom abgetrieben werden. Wir tasten die Möglichkeiten der medizinischen Indikation mit unserem Gesetzentwurf nicht an und übrigens auch erst recht nicht den Paragraph 218, der bleibt so erhalten, wie er ist. Aber wir wollen sicherstellen, dass die Diagnose nicht automatisch bedeutet, dass Kinder mit Down-Syndrom gar nicht mehr auf die Welt kommen. Und ich bin übrigens überzeugt davon, dass es nicht darum geht, quantitativ die Zahl der Spätabbrüche zu senken. Das kann und soll man auch nicht meinen, irgendwie gesetzlich regeln zu können. Sondern es geht eben um bessere Beratung, darum eine gute Entscheidung fällen zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Punkt ist mir sehr wichtig. Wir sind uns einig in allen Forderungen, eine bessere Beratung vor der Pränataldiagnostik zu ermöglichen. Darüber haben wir oft gesprochen. Hier kommt es darauf an, dass Frauen wissen, was die Untersuchungen bedeuten, dass sie gut informiert sind. Das haben wir immer gesagt, das unterstützen wir. Ich weise nur mal darauf hin, in diesem Gesetz geht es um Schwangerschaftskonflikte. Deshalb muss man gerade für die schwierige Situation, wo eine solche Diagnose vorliegt, besondere Vorkehrungen treffen. Die Beratung davor ist natürlich genauso wichtig. Und wir sind uns wohl auch alle einig, dass die Bedingungen für das Leben mit behinderten Kindern, für eine echte Inklusion von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft verbessert werden müssen. Deshalb empfiehlt unsere Gruppe auch, dem ursprünglichen Entschließungsantrag von Christel Humme und anderen zuzustimmen, in dem viele richtige untergesetzliche Forderungen aufgeführt sind. Die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderung gehört dazu. Dazu gehört übrigens auch die Verbesserung mit medizinischer Versorgung. Und ich bin sehr froh, dass im Bundesgesundheitsministerium zurzeit geplant ist, behinderten Menschen mit Brillen und verschreibungspflichtigen Medikamenten, Arzneimitteln weiterzuhelfen. Das wäre ein wichtiger Schritt. Da bitte ich auch um Unterstützung aus allen Fraktionen. Ich will mich auch ganz herzlich bedanken bei den vielen Verbänden aus dem Behindertenbereich, bei den Wohlfahrtsorganisationen, bei den Beratungsstellen, den Ärztinnen und Ärzten, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die uns geholfen haben. Wir unterstützen diesen Gesetzentwurf, weil es deutliche Unterschiede gibt zu dem, den die Kollegin Humme vorgestellt hat. Erstens, bei uns wird klarer und eindeutiger geregelt, dass die Ärzte verpflichtet sind zu beraten und in die psychosoziale Beratung zu vermitteln im Einvernehmen mit der Frau. Zweitens, die 3 Tage Bedenkzeit sind uns wichtig. Sie gelten nicht, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht. Dazu gehört physische und psychische Gefahr. Und entgegen anderen Pressemeldungen von heute ist es natürlich so, dass wenn die Gesundheit der Frau gefährdet wäre, diese 3 Tage nicht gelten. Deshalb sage ich, das ist ein Schutz für die Frau. Und es ist auch nicht so ein ungenauer Rechtsbegriff wie eine ausreichende Bedenkzeit. Deshalb sind uns diese drei Tage Bedenkzeit als Rechtssicherheit für die Frau wichtig, als Zeit, um eine Entscheidung fällen zu können. Ich will noch sagen, dass wir empfehlen, dem 2. Teil des Gesetzentwurfs, dem kleineren Teil zur statistischen Erweiterung, nicht zuzustimmen, denn hier geht es nicht um Verbesserung der Hilfen für die Frauen, sondern nur um eine genauere statistische Erfassung. Damit ist den Frauen nicht geholfen, nur der Statistik. Deshalb will ich ausdrücklich sagen, dass ich glaube, dass der wichtigere große Teil des Gesetzes hier eine Mehrheit im Parlament haben kann. Ich werbe deshalb dafür, bitte Sie um Unterstützung aus 3 Gründen. Erstens, damit wir sicherstellen, dass Frauen psychosoziale Beratung und Hilfe in dieser schwierigen Situation bekommen. Zweitens, damit sie Zeit und Unterstützung zur Entscheidungsfindung haben. Und drittens, damit die Gesellschaft und wir alle daran erinnert werden, dass wir mehr tun müssen, damit behindertes Leben gelingendes Leben ist. Vielen Dank.
Das Wort hat die Kollegin Birgit Bender.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, es wurde schon zu Recht darauf hingewiesen, dass wir uns für die Beratung dieses Themas einige Zeit genommen haben. In der ersten Lesung der vorliegenden Gesetzentwürfe haben viele, ich denke fast alle Rednerinnen und Redner betont, wie wichtig es uns ist, für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der Menschen mit Behinderung ihren selbstverständlichen Platz haben. Und ich finde, dass seither, und das möchte ich ausdrücklich anerkennen, auch die Sensibilität dafür, was pränatale Diagnostik dazu beiträgt, beziehungsweise welche Gefahren sie auch beinhaltet, gestiegen ist. Und ich freue mich sehr darüber, dass es gelungen ist, im Gendiagnostikgesetz festzuschreiben, dass es keine Untersuchungen geben darf, die Embryos testen auf Krankheiten, die erst im Erwachsenenalter ausbrechen. Dieses ist nicht notwendigerweise ein Thema von Abtreibung. Es kann einfach eines des Rechts auf Nichtwissens sein. Aber dieses Nichtwissen ist eben schützenswert. Und auch das sollten wir im Auge behalten, wenn wir über die heute vorliegenden Gesetzentwürfe reden. Ich gehöre zu der Gruppe von der Kollegin Humme und anderen, die vom Ausgangspunkt her gesagt haben, das Thema, über das wir reden, benötigt mehr Information, mehr Beratung, mehr Unterstützung der betroffenen Frauen, ohne dass man dafür das Gesetz ändern muss. Wir haben uns bewegt. Auch andere haben sich bewegt. Das will ich ausdrücklich anerkennen. Heute haben wir 2 Gesetzentwürfe vorliegen, die sich gegenüberstehen. Und leider ist es nicht gelungen, sich da auf einen gemeinsamen zu einigen. Wir sind oft gemeinsam am Tisch gesessen und es hat von allen verlangt, sich von der jeweiligen Verdachtsperspektive gegenüber der anderen Gruppe zu verabschieden. Ich gestehe, dass das nicht immer leicht ist. Sie haben vorhin zugestanden, Frau Griese hat es gesagt, es gebe Einigkeit darüber, dass es eine umfassende Beratung der Frauen vor einer vorgeburtlichen Untersuchung brauche. Ja, sehen Sie, und da verstehe ich eben schlecht, dass es nicht möglich war, in den Verhandlungsrunden zusammenzukommen und sich auf eine Regelung zu verständigen, die eben dieses festschreibt. Auf den Einwand, wir würden bei Routineuntersuchungen auf diese Weise zu viel Aufwand erzeugen, haben wir reagiert und dieses Beratungserfordernis nur noch festgeschrieben für Untersuchungen, die nicht überwiegend der Überwachung einer normal verlaufenden Schwangerschaft dienen. Also mithin der Suche nach Auffälligkeiten. Ich frage Sie, was gibt es daran eigentlich auszusetzen? Und Frau Falk, Frauen, die gut aufgeklärt sich für eine solche Untersuchung entscheiden und die deswegen auch wissen, was dabei an Befund möglicherweise zu erwarten ist, die werden auch die größere Chance haben, nicht in diesen Schockzustand zu geraten, den Sie vorhin beschrieben haben, ja, sondern sehr viel besser vorbereitet sein auf die Entscheidung, die sich dann möglicherweise stellt. Frau Falk, Sie sprachen von einem gewissen Druck auf Ärzte und da werde ich etwas hellhörig. Uns geht es nicht darum, Druck auszuüben, sondern wir betonen die Vernetzung, die Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und Ärztinnen und der Kompetenz von Beraterinnen in den Beratungsstellen. Wir wollen die Kompetenz im medizinischen und psychosozialen Bereich zusammenführen, damit Frauen das Optimale an Unterstützung und Beratung erfahren. Streitig blieb zwischen uns, meine Damen und Herren, auch die Frage der Frist. Wir haben uns da durchaus schweren Herzens bewegt, weil wir aus der Anhörung unterschiedliche Ergebnisse glauben gehört zu haben. Sie gingen davon aus, dass in der Mehrzahl der Fälle keine Frist eingehalten sei. Wir haben eher verstanden, dass es sich in der Regel sehr viel länger zwischen Indikationsstellung und zwischen Diagnose und einem möglichen Abbruch hinzieht als 3 Tage. Aber wie dem auch sei, wir sind uns ja einig, dass es eine Bedenkzeit haben soll. Wir haben jetzt den Vorschlag gemacht, eine ausreichende Bedenkzeit in der Regel 3 Tage festzuschreiben. Und darauf haben wir uns nicht verständigen können. Und wir verstehen eben nicht, warum man mit Rigidität an den 3 Tagen festhalten soll, auch in Fällen, wo vielleicht die Frau höchst verzweifelt ist, beispielsweise weil sie bereits ein behindertes Kind hat und weiß, dass sie sich ein zweites nicht zutraut. Und ich glaube, dass wir da mit diesem Regelausnahmeverhältnis die bessere Lösung gefunden haben. Ich fasse zusammen, uns geht es um Beratung und Unterstützung der Frauen und wir wollen vermeiden, dass Frauen und oder Ärztinnen und Ärzte unter Druck geraten, weil dieses, glaube ich, eine Lösung, mit der nachher die betroffenen Frauen und Paare leben können, eher entgegensteht, als dass es sie fördert.
Das Wort hat jetzt die Kollegin Ina Lenke.